Es geschah an jenem Tag um das Jahr 30, den man später in unserem Land Karfreitag nennen würde. Der Evangelist Markus berichtet, als sie ihn, Jesus, verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpurmantel aus und zogen ihm seine Kleider an. Und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten. Und zwangen einen, der vorüberging, Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater des Alexander und des Rufus, dass er ihm das Kreuz trage. Und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Myrrhe im Wein zu trinken, aber er nahm es nicht. Und sie kreuzigten ihn. Und sie teilten seine Kleider und warfen das Los darum, wer was bekommen sollte. Und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und es stand geschrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich der König der Juden. Und sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, Ha, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuz. Desgleichen verspotteten ihn auch die hohen Priester untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen, er hat anderen geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der Christus, der König von Israel? So steige er nun vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Und zur 6. Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und zu der 9. Stunde rief Jesus laut, Eli, Eli, lama asabtani, das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige, die dabei standen, als sie das hörten, sprachen, siehe, er ruft den Elia. Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach, halt, lass uns sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme. Aber Jesus schrie laut und verschied. Und der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke von oben an bis unten aus. Soweit der Bericht des Markus. Das war der Wendepunkt der Menschheitsgeschichte. Genauer, der Geschichte Gottes mit seinen Menschen. Sie alle, wir alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott uns zugedacht hatte. Wir alle wollten und wollen von Natur aus nichts von dieser Teilhabe an der Herrlichkeit Gottes wissen. Denn seit Adams und Evas Abfall vom Schöpfer und Liebhaber ihres Lebens strebt das Geschöpf nicht nach der Widerspiegelung der Herrlichkeit Gottes, sondern nach Selbstherrlichkeit. Und die Folgen sind furchtbar. Der in sich verkrümmte Mensch, der Ich-Süchtige, der niemanden über sich dulden möchte und deshalb auch noch zum Feind Gottes wird, er ist in der Gottesferne zu einer Ich-Einsamkeit verdammt, die durch nichts aufzuheben ist. Nicht durch religiöses Getue, nicht durch kulturelle oder ökonomische Höchstleistungen, nicht durch erotische oder ideologische Raffinessen. Die Wahrheit ist, der vom Lügner verführte und von seiner Egozentriertheit getriebene Mensch kommt aus eigener Kraft nicht mehr aus dem Schlamassel heraus. Jenseits von Gott leben heißt auf der anderen Seite des Sundes leben, der sich seit dem Abfall zwischen Schöpfer und Geschöpf auftut. Das ist das Leben in der Sünde, getrennt vom Ursprung des Lebens, getrennt von der Quelle der Liebe, getrennt vom Inbegriff der Wahrheit und damit auch von der wahren Freude. So gerät jedes Leben ohne Gott unausweichlich zur Tragödie. Früher oder später wird es sichtbar. Denn es ist absurd, ohne den Geber und Sinnstifter des Lebens sinnvoll leben zu wollen. Der bekennende Atheist Albert Camus, dessen Roman Die Pest in der aktuellen weltweiten Erschütterung erneut zum Bestseller wird, Camus, der Zeit seines Lebens nach einem Sinn in der Sinnlosigkeit suchte, er kam zu dem Schluss, Zitat, das Absurde ist die Verzweiflung ohne Gott. Zitat Ende. Das Absurde ist die Verzweiflung ohne Gott. Absurd, verzweifelt, friedlos, auf diese Begriffe lässt sich die gesamte Menschheitsgeschichte seit dem Abfall von Gott bringen. Diese Friedlosigkeit, die im Herzen eines jeden Menschen steckt, und diese Feindschaft gegen Gott, sie bäumten sich mit unheimlicher Wucht auf, als Gott selbst zur Rettung seiner Menschen den schrecklichen Sund überbrückte. Also jene existenzielle Trennung, die bei uns vor allem Lug und Betrug hervorgebracht hat, Rücksichtslosigkeit und Ungerechtigkeit, Hass und Tod. Gott erbarmte sich. Er erniedrigte sich und wurde uns Menschen gleich. So, auf Augenhöhe, kam er und kommt er uns in Jesus Christus entgegen. Er streckt uns seine segnenden Hände entgegen. Er ruft uns zu sich, damit wir aus der Finsternis heraustreten und mit ihm in seinem wunderbaren Licht leben. Auf immer und ewig in seiner vorbehaltlosen Liebesgemeinschaft. Doch da, an jenem Karfreitag vor fast 2000 Jahren, explodierten alle Mächte der Finsternis. Man kann auch sagen, da brach die Wut, die in jedem unserer ich-verkrümmten Herzen nistet, hemmungslos hervor. Sie aber schrien, so lesen wir, und wir, die wir durch die Jahrtausende hindurch vergeblich unser Glück in der Gottesferne suchen, schrien und schreien mit ihnen, denn dieser Schrei gellt durch alle Generationen. Kreuzige, kreuzige ihn! Und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten. Am Kreuz auf Golgatha geschah mehr als der größte Justizmord der Geschichte. Auf Golgatha wurde das abgründig Böse im Menschen endgültig offengelegt. Aber zugleich, und nun hören wir das Evangelium, die gute Botschaft, zugleich hat der treue Gott aus dieser Schandtat der Menschheit das Heil hervorgehen lassen. Rettung für alle, die ihm vertrauen. Denn er, der sündlose Gott, lud auf sich deine und meine Sünden und trug sie aufs Kreuz. So und nur so kann der gerechte Gott dir und mir sämtliche Sünden vergeben, weil sie auf dem Gekreuzigten liegen. Die entscheidende Frage am heutigen Tag lautet, wie wird die von Gott veranlasste Tilgung meiner Schuld in meinem Leben wirksam? Wie kann ich dieses geschenkte Heil, die Befreiung aus der Macht der Finsternis, für mich persönlich ergreifen? Wie komme ich heraus aus meiner Isolation und hinein in die Gemeinschaft mit dem Ewigen, dem Heiligen und Allmächtigen? Es gibt diesen Weg. Dazu hören wir jetzt bei einem Gespräch mit, das Jesus, der Sohn Gottes, 3 Jahre vor seiner Kreuzigung mit einem der führenden Juden in Jerusalem führte. Sein Name Nikodemus. Das ganze Gespräch steht im dritten Kapitel des Evangeliums nach Johannes. Ich gehe heute vor allem auf die Worte ab Vers 14 ein. Im Abschnitt zuvor erleben wir einen stark irritierten Nikodemus. Es ergeht ihm wie so vielen Zeitgenossen heute. Er muss die Mitteilung Jesu verdauen, dass kein Mensch aus eigenem Vermögen in das Reich Gottes kommen kann. Doch zugleich öffnet Jesus den Himmel mit den Worten, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird. Genauso treffend ist die Übersetzung, es sei denn, dass jemand von oben gezeugt wird, also gezeugt aus Gottes Geist. Nikodemus ist fassungslos. Wie soll das geschehen? Und nun gibt Jesus jene Antwort, die auch heute jedem Suchenden und Fragenden den Weg weist ins Befreite, ins ewige, ins wahrhaftige Leben mit Gott. Ich lese Jesu Worte nach der neuen Genfer Übersetzung. Wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt, denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. So vollzieht sich das Gericht an den Menschen. Das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Wer sich jedoch bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ins Licht. Und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Soweit das Reden Jesu. Drei Hauptworte und ein Schlüsselwort finden sich in seiner Mitteilung. Sehen wir uns die ersten drei an. Sie lauten Liebe, Leben und Licht. Danach sehnt sich jeder Mensch. Diese Sehnsucht hat der Schöpfer jedem von uns ins Herz gelegt. Wer immer jetzt zuhört und meint, mit Schöpfer und Retter und all dem frommen Zeugs nichts am Hut zu haben, dem sage ich, deine Sehnsucht nach wahrer Liebe und nach befreitem Leben im Licht der Wahrheit wirst du im gesamten Universum nur an ihrem Ursprungsort erfüllt bekommen. Denn Liebe, dieser entschlossene Wille zum unauflöslichen Miteinander, das ist Gott persönlich. Genauso entspringt das Leben, erst recht das ewige Leben, naturgemäß dem allein Ewigen und Allmächtigen, dem Schöpfer aller Himmel und Welten. Und das Dritte, das Licht, strahlt aus der Liebe und dem Leben Gottes hervor. In ihm erkennen wir die Wahrheit und Schönheit und Gerechtigkeit Gottes. Nun wird die vorhin gestellte Frage umso drängender. Wie bekomme ich Zutritt zu diesem Gott der Liebe und des Lebens, zum Gott der Gerechtigkeit und der Wahrheit, zur Quelle des Lichts und der Schönheit? Wie? Die Antwort ist schockierend, schockierend schlicht. Zutritt zu Gott bekommen wir nicht durch moralische Bestleistungen, nicht durch Opfer und andere religiösen Übungen, sondern allein durch mein erwartungsvolles, vertrauensvolles Aufsehen zu dem, der da am Kreuz hängt. Die Betonung liegt auf vertrauensvoll oder, um nun das von Jesus mehrfach erwähnte Schlüsselwort in die Mitte zu rücken, auf Glauben. Egal, wie wir Glauben schreiben, ob groß als ein Geschenk Gottes, der Glaube, oder klein als ein Ergriffensein des menschlichen Herzens, ich glaube, es ist der einzige Schlüssel, der die Tür zur anderen Welt aufschließt, die Tür zur ewigen Welt, die uns heute schon umgibt, die Tür zum Herzen Gottes, zu seiner Gnade und seiner Treue. Es ist die Tür, die, einmal im Glauben geöffnet, keine Macht der alten, der untergehenden Welt mehr schließen kann. Denn das dämonische Gesindel, das aus dem Höllenschlund heraus die Menschheit zu Gier und Gemeinheit aufhetzt, kann über jene Männer und Frauen und Kinder nicht mehr bestimmen, die von Neuem geboren sind, gezeugt aus Gottes Geist. Wie gesagt, als Jesus von der Notwendigkeit dieser geistlichen Wiedergeburt zu Nikodemus sprach, lagen noch 3 Jahre vor ihm, ehe er am Kreuz für uns verblutete. Es waren 3 Jahre der vollmächtigen Verkündigung des Reiches Gottes, Jahre der Zeichen und Wunder, Jahre der Gnade und der Rettung für Zöllner, Prostituierte und andere bekennenden Sünder, aber auch Jahre der wachsenden Auseinandersetzung mit der religiösen Elite, mit den Selbstgerechten. Jahre der immer schärferen Ablehnung durch jene, die sich ihrem Retter nicht anvertrauen wollten, sondern ihn sich vom Leib halten wollten. Koste es, was es wolle, und sei es um den Preis eines Justizmordes. Das wusste Jesus schon, als er mit Nikodemus sprach. Und er ging zielstrebig diesen Weg. Denn dazu war er ja gekommen, um sein Leben hinzugeben zu einer Erlösung für viele. Nichts hat je ein Mensch zu seiner Erlösung beigetragen. Diese Befreiung aus der Macht der Finsternis, aus dem Klammergriff der Lüge und der Verzweiflung und des Todes, kann nur der Herr über Leben und Tod selbst vollbringen. Aber weshalb sollte er das tun? Weshalb sollte der allmächtige Gott so verrückt sein und alle Macht des Himmels mobilisieren, nämlich sich selbst hingeben, um den Feinden Gottes die Hand zu reichen und sie aus dem Sumpf der Sünde zu ziehen? Weil er Liebe ist, weil er uns auf immer an sein Herz ziehen will und weil er uns damit zugleich vor dem ewigen Verderben bewahren will, vor einem erbärmlichen Existieren in unaufhörlicher, aussichtsloser Egomanie. Eben vor der absurden Existenz. Ein leichtfertiger Denker könnte sagen, Gott kann nicht anders. Aber die Bibel sagt, doch, Gott kann auch anders. Aber er will nicht anders. Die Liebe Gottes unternimmt das Äußerste, das menschlich Unvorstellbare, um zu ihrem Ziel mit den Menschen zu kommen. Dafür liefert sie sich den Menschen und ihrem Hohn aus. Dafür leidet sie. Dafür begibt sie sich in die Hände derer, die die ausgebreiteten Arme Gottes an den Querbalken des Kreuzes nageln. So lebt Gott, so bedingungslos, so unbeirrbar, so ein für allemal entschlossen, denen, die ihm vertrauen, den Weg in die ewige Herrlichkeit zu bahnen. Nur so auf diese geradezu ärgerliche und törichte und doch herzzerreißende Weise hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Und zu diesem Sohn seiner Liebe, der von Ewigkeit zu Ewigkeit eins ist mit dem Vater, zu ihm sollen wir aufsehen. Jesus weist im Gespräch mit Nikodemus auf ein seltsames Vorbild hin, auf ein Ereignis, das sich rund 1500 Jahre vor seinem Kommen in der Wüste zutrug. Es war im 40. Jahr nach Israels Auszug aus Ägypten, als die müde und mürrisch gewordenen Wanderer wieder einmal ausgerechnet über den schimpften, der sie aus der Sklaverei befreit und schon nahe ans Ziel gebracht hatte. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, so lesen wir im 4. Buch Mose, Kapitel 21. Die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Fachleute haben diese Schlangen als Brandnattern identifiziert. Was sie auch waren, ihr Biss war tödlich. So tödlich wie das Gift der Lüge und der Rebellion, das Satan in Gestalt der Schlange Eva und Adam verabreichte. Und wir alle, die nach ihnen geboren wurden, nahmen das Gift auch zu uns. Aufruhr gegen Gott, Leben in der Lüge, also getrennt von der Wahrheit Gottes, das hat immer tödliche Folgen. Jeder von uns trägt diesen Todeskeim in sich. Und jeder von uns hat die Chance, aus dieser tödlichen Gottesferne herauszukommen und hineinzutreten ins wahre Leben, ins ewige Leben mit Gott, indem wir uns ihm zuwenden, ihn anrufen, heute. So taten es auch die Israeliten damals in der Wüste. Sie bekannten ihr sündhaftes Rebellieren gegen Gott, sie baten um Rettung aus Todesangst und Todesnot. Da sprach der Herr zu Mose, so lesen wir weiter, im 4. Buch Mose, mache dir eine eherne Schlange, eine Schlange aus Bronze, und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. So seltsam und so einfach zugleich sind die Mittel Gottes, um uns zu kurieren. Nein, es geht nicht um die Verabreichung eines Gegengifts. Es geht um mehr. Gott fordert uns, damals die Israeliten in der Wüste, heute uns in Bonn und anderswo, die dazuhören, Gott fordert uns zu einem Schritt im Glauben auf, zu einem kindlichen Vertrauen in seine Wegweisung. Wer ihr folgt, verlässt die Todeszone. Im 4. Buch Mose heißt es, da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Und nun hört Nikodemus aus dem Mund Jesu, und auch wir hören es heute, dass der aus dem Himmel herabgestiegene Retter der Welt diese ungeheuerliche Erhöhung auf sich nehmen wird. Eine Erhöhung am Kreuz, die von den Feinden des Messias als abstoßende Erniedrigung gedacht war. Aber sie führten nur aus, was Gott längst geplant hatte. Diese Erniedrigung Gottes hatte ja schon begonnen, als er in Bethlehem menschliche Existenz annahm, uns in allem gleich, in gleicher Schwachheit, in gewaltigen Anfechtungen, doch ohne Sünde. Nicht Menschen und nicht Satan konnten über seinen Weg bestimmen. Jesus selbst, so sagt uns die Bibel, erniedrigte sich und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Philipper 2. In dieser selbstgewählten Erniedrigung richtete Jesus den höchsten Liebesbeweis Gottes auf. Alle Welt kann ihn sehen. Seht, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Wer vertrauensvoll zu ihm aufsieht, zu dem am Kreuz erhöhten Heiland der Welt, der wird nie mehr loskommen wollen von ihm. Der wird seinen Namen immer wieder anrufen. Jesus, mein Herr und mein Gott. Und aus dem Psalmbuch der Bibel wird ihm die Zusage Gottes entgegenleuchten. Die auf ihn sehen, die werden strahlen vor Freude. Und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Amen.